ein Segen sein als Wegweiser. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen ihr mit Wegweisern gemacht habt. Ich habe schon die unterschiedlichsten Erfahrungen mit Wegweisern. Ich erinnere mich an den Besuch in einer riesigen Einkaufsmall in Albany. Albany ist die Hauptstadt vom Bundesstaat New York. Und diese Wegweiser in diesem Einkaufszentrum waren alles andere als zielführend. Ich habe sie eher als irritierend erlebt, weil sie stimmten einfach nicht. Ich bin selten in dieser Mall da angekommen, wo der Wegweiser behauptet hat, dass ich dort ankommen würde. Und das habe ich als ziemlich frustrierend empfunden. Als die ersten Navigationssysteme für Autos auf den Markt kamen, ist das anfangs durchaus vorgekommen, man hat das Ziel eingegeben und dann hieß es plötzlich mitten auf der Autobahn, bitte wenden. Habe ich auch nicht als sonderlich hilfreich empfunden. Also von daher mache ich keinen Hehl daraus, auf dem Hintergrund unterschiedlicher Erfahrungen. Ich habe gegenüber Wegweisern eine gewisse Skepsis. Und es ist mir auch schon in einer Fußgängerzone passiert, dass ich einen Menschen nach dem Weg gefragt habe zu einer bestimmten Stelle in dieser Stadt. Und dieser Mensch hat dann gesagt, ja, ich weiß zwar, wo dieser Ort ist, aber ich bin von hier aus noch nie dahin gegangen. Also von daher kann ich dir von hier aus den Weg dorthin auch nicht beschreiben. Ist dann auch so eine frustrierende Erfahrung. Und trotz all dieser frustrierenden Erfahrungen hatten wir den Mut, diese Predigt, diesen Bibeltext unter die Überschrift zu stellen, ein Wegweiser, Segen sein als Wegweiser. Also es gibt diese passiven Wegweiser, nennt man Hinweisschilder, die sind stumm und man kann hoffen, dass man tatsächlich da ankommt, wo man hin möchte. Es gibt aber auch aktive Wegweiser. Und in Johannes 1 bin ich auf so zwei aktive Wegweiser gestoßen. Ich nenne sie mal Aufmerksammacher, Mitgeher und Weglotse. Zum einen war das der Andreas, der Bruder von Petrus, der nach seiner ersten Begegnung mit Jesus zu seinem Bruder Petrus geht und sagt, wir haben den Messias gefunden. Und er hat nichts Besseres und nichts Eiligeres zu tun, als Petrus mit zu Jesus zu nehmen. Und der zweite Aufmerksammacher, Wegweiser und Weglotse war Philippus, der den Nathanael trifft. Und sein Aufmerksammachen ist ein bisschen umständlicher. Wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten berichtet haben. Und dann fällt auch noch das Stichwort Nazareth. Und die Reaktion von Nathanael ist, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Nathanael stellt die Attraktivität des Zieles in Frage. Und trotzdem lässt Philippus nicht locker und sagt, komm und sieh. Und Nathanael lässt sich in der Tat darauf ein, gemeinsam mit Philippus zu diesem Jesus zu gehen. Andreas hat Petrus gefunden, Philippus hat Nathanael gefunden. Und wen hast du gefunden? Und wen habe ich gefunden? haben wir in unserer christlichen Karriere schon solche Andreas Petrus oder Philippus und Nathanael-Momente gehabt, wo wir einen Menschen, der uns selber wichtig war und von dem wir annehmen, zu Recht oder auch zu Unrecht, aber von dem wir annehmen, dass dieser Mensch Jesus noch nicht kennt, haben wir uns für diese Person als Wegweiser, als Weglotse zur Verfügung gestellt. Haben wir in Jesus nur ein spirituelles Update unseres Lebensgefühls gefunden? Oder haben wir in Jesus den Christus gefunden, der radikal alles neu macht? Und ich glaube, je nachdem, was wir gefunden haben oder wie wir das, was wir gefunden haben, bezeichnen, hat das Auswirkungen darauf, ob wir tatsächlich als Wegweiser, als Weglotsen für andere unterwegs sein wollen. Ob wir Aufmerksamkeits- oder Aufmerksamsmacher nach dem Motto sein wollen, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Das war die Antwort von Petrus und von Johannes vor dem Hohen Rat, als der Hohe Rat ihnen Predigtverbot erteilen wollte. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wie gut und wie oft können wir schweigen? Paulus war wohl ein besonders leidenschaftlicher Aufmerksammacher und Weglotse zu Christus. Den Juden ein Jude. Denen unter dem Gesetz einer unter dem Gesetz. Denen ohne Gesetz einer ohne Gesetz. Den Schwachen ein Schwacher. Und die Liste ließe sich, glaube ich, beliebig fortführen. Und deshalb mündet sie bei Paulus in dem Satz, ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Ich bin allen alles geworden. Ich mache keinen Hehl daraus, dass meine Anpassungsbereitschaft an die unterschiedlichsten Menschen durchaus eine sehr endliche sein kann. Und ich weiß nicht, wie leicht dieser Satz dem Paulus aus der Feder geflossen ist. Reden wir hier nicht über völlige Selbstaufgabe? Wo bleibt denn da noch unsere eigene Identität? Wo bleibt denn da unsere eigene Individualität? Oder nutzen wir diesen Satz, ich bin allen alles geworden, nach dem Motto, der Zweck heiligt die Mittel? Ich glaube, weder noch. Die Übersetzung, die Linda vorgelesen hat, deutet sprachlich in die Richtung, wie ich diesen Satz, ich bin allen alles geworden, auch verstehe. Ich glaube, was Paulus uns mit diesen Beispielen sagen will, ist, dass wer den anderen ein anderer sein will, der muss die Lebensbedingungen der anderen kennen und sich darauf einlassen. Vielleicht kannst du nicht allen alles werden. Und vielleicht kann ich das auch nicht. Aber den Nachbarn kannst du Nachbar sein. Den Kollegen und Kolleginnen kannst du Kollege oder Kollegin sein. Und auch diese Liste ließe sich beliebig verlängern. Es gibt genügend Menschen in unserem Lebensumfeld, denen wir tatsächlich im Sinne der umgekehrten Frage von Jesus bei dem Gleichnis des barmherzigen Samariters, dem wir tatsächlich zum Nächsten werden können, wenn wir denn wollen. Der barmherzige Samariter war bereit, seine Reisepläne zu unterbrechen. Der barmherzige Samariter war bereit, sich auf den, der da unter die Räuber gefallen ist, einzulassen. Dem, den Gott dir als deinen Nächsten zeigt, kannst du Nächster sein. Aber du musst dich halt auf deinen Nächsten einlassen. Und das kann je nachdem, wen uns Gott als Nächster zeigt, durchaus eine Herausforderung sein. Und vielleicht lohnt es sich mal so innerlich seine Liste anzuschauen von Menschen, wo das Gebet vielleicht eher in die Richtung geht, Herr, mach diesen bitte nicht zu meinem Nächsten. Menschen ohne Gottesbeziehung. Bin die Tage auf diese nette Formulierung gestoßen und habe mich in diese Formulierung verliebt. Menschen ohne Gottesbeziehung leben in metaphysischer Obdachlosigkeit. Und ich finde das spannend. Diese metaphysische Obdachlosigkeit nennt die Bibel Finsternis. Abwesenheit von Gott. Gottes Ferne. Aber dadurch, dass sich die Augen der Menschen an die Finsternis gewöhnt haben, wird aus der Finsternis doch noch kein Licht. Paulus sagt, ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Wegweiser zu Christus sein ist eine Rettungsmission aus der Finsternis ins Licht. Aus der Obdachlosigkeit in Gottes Haus. Und in der Vorbereitung zu dieser Predigt ging mir dann Jesaja 58, Vers 7 durch den Kopf, wo Gott auf die Frage nach dem rechten Fasten antwortet: Und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. In der Bibel finden sich übrigens mehr als genügend Beschreibungen darüber, was Obdachlosigkeit und Finsternis aus Gottes Sicht für die Menschen bedeutet. Und welche Konsequenzen es haben kann und hat. Es finden sich aber eben auch genügend Beschreibungen darüber, was Gott getan hat und tut, um Menschen aus der Obdachlosigkeit und der Finsternis herauszuholen. Eine Selbstverständlichkeit zum Schluss. Aber vielleicht ist diese Selbstverständlichkeit ja nicht für jeden selbstverständlich. Damit sich dieser Segen des Wegweisers ereignet, braucht es Menschen, die sich dafür entscheiden, Wegweiser sein zu wollen. Und es braucht Menschen, die aus Gottes Sicht obdachlos sind und die dann für sich entscheiden müssen, sich den Weg aus der Obdachlosigkeit auch weisen zu lassen. Ganz ehrlich, wie oft drücken wir uns um unsere Entscheidung herum, Wegweiser sein zu wollen und überlassen das anderen? Und wie oft drücken wir uns darum, andere Menschen tatsächlich zu fragen, ob sie diese Wegweisung auch annehmen wollen? Wenn du schon den Weg aus der Obdachlosigkeit gegangen bist, stell dich als Wegweiser zu Christus für andere zur Verfügung. Und wenn du den Weg aus der Obdachlosigkeit noch nicht gegangen bist, nimm doch das Angebot der Wegweisung an. Aus Angebot und Angebotsannahme entsteht Segen der Wegweisung. Und wenn Menschen aus der metaphysischen Obdachlosigkeit, aus der Finsternis in das Obdach Gottes kommen, ins Licht kommen, wie lässt sich das besser beschreiben als ein Segen? Es gibt ja den netten Spruch, und einer meiner Lieblingskabarettisten, Hagen Rether, benutzt diesen Spruch auch immer mal wieder nach dem Motto: Lass doch die Menschen in Ruhe, es soll doch ein jeder nach seiner Fasson selig werden. Wenn ich dem Alten und dem Neuen Testament Glauben schenke, dann funktioniert das mit der eigenen Fasson aber nicht. Sondern die Fasson, die funktioniert, die ist im Alten und im Neuen Testament beschrieben. Und wir sollten Menschen diese Fasson, um selig werden zu können, nicht vorenthalten. Es ist Gottes Wille, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2, Vers 4. In Jesu Namen. Amen. Die 2 Minuten Stille kennt ihr schon. Jesus, du hast gesagt, dass du der Weg und die Wahrheit und das Leben bist. Und dass niemand zu Gott, zu dem Vater kommen kann, als durch dich. Bitte dich von Herzen, dass du uns noch mehr bereit machst, Wegweiser zu dir zu sein. Menschen einzuladen, sich auf dich und deinen Weg zum Vater einzulassen. Und ich bitte dich, dass du einem jeden von uns die Menschen aus seinem Lebensumfeld zeigst, wo du möchtest, dass wir Wegweiser für diese Menschen sind. Und dass wir diesen Wegweisungsauftrag auch wirklich annehmen. Und danke, dass wir uns darauf verlassen können, dass dein Weg zuverlässig und richtig ist. Und dass wir mit dir auf deinem Weg tatsächlich zum Ziel kommen. Und was uns noch alles beschäftigen mag, nehmen wir mit hinein in das Gebet, das du, Jesus, uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.